Wir stehen bei den messianischen Psalmen in Psalm 118 und kommen jetzt zu den eigentlich messianischen Versen. Wir lesen ab Vers 22 bis zum Schluss. Psalm 118, 22 bis zum Schluss.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Preis den Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade währt ewig.
Danke. Ja, der bekannteste messianische Vers in diesem Kapitel ist Vers 22. Und wir können dazu gerade aufschlagen im Lukas-Evangelium, wo der Herr Jesus diese Stelle zitiert hat gegenüber seinen Gegnern im Tempel. Und zwar, damit wir den Zusammenhang sehen, in Kapitel 19, Lukas 19, Vers 47, geht es um die letzte Woche vor der Kreuzigung. Und da lesen wir in Kapitel 19, Vers 47, liest das jemand vor?
Und er lehrte täglich im Tempel, die hohen Priester aber und die Schriftgelehrten und die Ersten des Volkes suchten ihn umzubringen.
Jawohl. Das schildert so die Situation, diese Spannung in dieser letzten Woche. Dann Kapitel 20, Vers 1, bitte noch.
Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und die gute Botschaft verkündigte, da traten die hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten herbei und sprachen zu ihm und sagten, sage uns, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge?
Jawohl. Das hier können wir auf Dienstag ansetzen, Dienstag vor Karfreitag. Wenn wir das Markus-Evangelium dazu nehmen würden, dort kann man wirklich schön jeden Tag genau zeitlich festlegen. In zum Beispiel Matthäus-Evangelium ist dann nicht immer erkenntlich, dass da jetzt ein neuer Tag ist. Das Gleiche wird erzählt, aber im Markus-Evangelium wird besonderen Wert gelegt darauf, auf die genauen zeitlichen Verhältnisse. Und wenn wir das so vergleichen, die synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, dann wird deutlich, das hier war Dienstag vor Karfreitag. Und das war der Tag mit den meisten Auseinandersetzungen. Der Herr war konfrontiert mit allen möglichen Gruppen des Judentums und insbesondere, wie wir gerade gelesen haben, mit der Führerschaft des Volkes. Und in den weiteren Versen spricht der Herr mit ihnen. Und nun möchte ich herausgreifen ab Vers 17. Liest jemand? Immer noch Lukas 20, Vers 17.
Er aber blickte sie an und sprach, was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten Hand an ihn zu legen in derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk. Denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte.
Jawohl. In dem Gleichnis geht es darum, um den Herrn des Weinberges, der schließlich seinen Sohn, seinen geliebten Sohn schickt und die Pächter des Weinbergs bringen schließlich diesen Sohn um. Also der Herr deutet da an, was in den nächsten Tagen stattfinden wird. Dass eben der himmlische Vater seinen Sohn gesandt hat, aber eben die Pächter, das sind die Führer des Volkes, würden ihn umbringen. Und in diesem Zusammenhang lesen wir eben da in Vers 17 etwas ganz Dramatisches. Er aber sah sie an und sprach, was ist denn dies, das geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das sagt der Herr, nachdem die Führer gerade als Reaktion auf das Gleichnis im Satz vorher gesagt haben, als sie aber das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Also einen solchen Mord würden sie ja nicht tun, ja? Und dann schaut der Herr sie an. Dieses Detail ist ganz auffällig. Also der Herr hat ihnen wirklich in die Augen geblickt und dann diesen Vers aus Psalm 118 zitiert. Und das gibt der Dramatik noch mehr Gewicht. Damals hat im Aramäischen der Ausdruck Bauleute insbesondere die Lehrer des Gesetzes bezeichnet. Also den Bezug zwischen dem Begriff Bauleute und Lehrer des Gesetzes, der war durch den damaligen Sprachgebrauch im Aramäischen direkt gegeben. Und da sagt der Herr, der Stein, den die Bauleute, also die Lehrer des Gesetzes, verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Also der Herr sagt, die Propheten haben es vorausgesagt im Alten Testament, der Messias wird verworfen werden und insbesondere von den Führern des Volkes. Und dann wird das Ganze eigentlich noch dramatisch, wenn wir daran denken, Psalm 118 gehört ja zu einer Serie von Psalmen, die eine besondere Bedeutung haben im Judentum. Nämlich?
Beim Passafest hat er die gesungen.
Ja, und zwar welche Psalmen?
Ich glaube 115 bis 118 oder so.
Ja, 113. 113 bis 118. Diese Psalmenserie nannte man im Judentum das Hallel. Also die Hallel-Psalmen, die Lobpsalmen, die immer am Passafest gelesen wurden und auch von daher eine ganz besondere Bedeutung haben in Verbindung mit diesem Fest. Und zwar war dann zum Beispiel festgelegt, der erste Kelch, es gab im Ganzen vier Kelche während des Passamahles und auch heute noch, der erste Kelch wurde getrunken vor Psalm 113. Und dann sang man Psalm 113, 114 und dann kam der zweite Kelch und die Hauptmahlzeit, also wo man das Passalam gegessen hatte. Und danach kam der dritte Kelch und der hieß der Kelch der Segnung, Kos Bracha. Und das sagt uns natürlich vom Neuen Testament her was. Wo kommt dieser Ausdruck vor, der Kelch der Segnung im Neuen Testament? Beim Abendmahl, und zwar in?
Der Einsetzung des Abendmahls.
Dort wird der Ausdruck nicht benutzt, aber in 1. Korinther 10, wenn Paulus über das Abendmahl und den Tisch des Herrn spricht, da nennt er den Abendmahlskelch genau Kos Bracha. Auf Griechisch? Der Kelch der Segnung. Können wir kurz aufschlagen, 1. Korinther 10. Liest jemand uns die Verse 16 und 17 vor?
Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot und ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot.
Jawohl. Also der Herr Jesus hat diesen dritten Kelch, den Kostbracha, hat er genommen und hat dabei das Abendmahl eingesetzt. Also nach der Hauptmahlzeit mit dem Passahlamm. Und er hat das Brot der Passahmahlzeit genommen, die Matze, und hat daraus eben das Brot des Abendmahls gemacht. Und hat erklärt, das ist mein Leib, und von dem Kelch, dies ist mein Blut. Und nach diesem dritten Kelch wurde dann Psalm 115 bis Psalm 118 gesungen. Und da noch ein besonderes Detail, liest jemand uns Psalm 116, Vers 13 vor. Jawohl. Also ausgerechnet in diesem Psalm da, der dann nach dem Abendmahl gesungen wurde, kommt dieser Ausdruck vor, den Becher der Rettungen will ich nehmen. Und der Herr Jesus hat diesem dritten Kelch eben eine ganz besondere Bedeutung gegeben, indem er erklärt hat, dieser Wein spricht von seinem Blut, das eben zur Erlösung, zur Errettung vergossen werden wird. Ja, und so wurde dann gesungen bis Psalm 118 am Schluss, und da kam natürlich wieder dieser Vers vor. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das muss man sich vorstellen. Auch die führenden Priester, die Schriftgelehrten, alle diese Gegner vom Dienstag, die haben in ihren Häusern, in ihren Privathäusern, haben sie auch Passa mit ihren Familien gefeiert. Und da kam wieder dieser Vers. Und das war ja schon der Vers, den der Herr an diesem Dienstag zitiert hat und ihnen in die Augen geblickt hat. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und am nächsten Tag ist dann alles geschehen. Das heißt, bereits schon an diesem gleichen Abend nach der Feier, der Herr mit den Jüngern nach Gethsemane gegangen, und dann dieses ganze riesige Aufgebot im Vollmondlicht des Passafestes kam nach Gethsemane, und der Herr wurde verhaftet, dann in den Privathäusern von Kaiaphas und Annas verhört, und am darauffolgenden Morgen in der königlichen Säulenhalle wurde dann offiziell durch Kaiaphas zum Tod verurteilt. Aber also die Warnung kam wiederholt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und übrigens in Matthäus 27, ja, haben wir noch ein 26, ein ganz bedeutendes Detail, das dort erwähnt wird. Liest jemand Kapitel 26 bis 30? Jawohl. Dieses Loblied, das ist Psalm 115 bis 118. Und zwar ist interessant, dass Matthäus benutzt dieses Wort, nachdem sie ein Hymnus gesungen haben. Und das Wort Hymnus im rabbinischen Hebräisch, Hymno, wurde insbesondere gebraucht eben zur Bezeichnung dieser Psalmen 113 bis 118. Aber eben, wir können sagen, weil das war ja bereits nach dem dritten Kelch, das war ja der Abendmahlskelch, und dann wird gesagt, als sie ein Loblied gesungen hatten, das war also noch Psalm 115 bis 118 damit gemeint. Und dann gingen sie hinaus. Auch die Jünger hatten nochmals diesen Vers gehört. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und eben all diejenigen, die den Herrn dann verhafteten, gingen auch von ihren Privathäusern hinaus und hatten noch zum Schluss diesen Vers gesungen. Ja, gehen wir zurück zu Psalm 118. Also dieser Stein ist der Herr Jesus, verworfen von den Führern des Volkes, aber er soll zu einem Eckstein werden. Was ist ein Eckstein? Wir kennen das heute nicht mehr in der modernen Architektur, aber wie war das in der Antike?
Nachdem sind die Grundmauern ausgerichtet worden.
Also der Eckstein war der erste Stein, der beim Haus eines Gebäudes auf das Fundament aufgelegt wurde. Und durch seine Position legte er zwei Mauerrichtungen fest. Also alles muss sich nach dem Eckstein ausrichten. Wenn wir noch eine andere Stelle dazu nehmen, Jesaja 28. Vers 16. Dann finden wir nochmals diesen Eckstein. Liest jemand vor, bitte?
Darum so spricht der Herr. Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.
Jawohl. Diese Stelle wurde auch in der rabbinischen Literatur, im Judentum, gedeutet auf den Messias. Dieser Stein hier, das ist der Messias. Und da wird jetzt wieder gesprochen über ihn als den Eckstein, und zwar den kostbaren Eckstein. Aber hier kommt noch ein Detail dazu. Er wird genannt, ein kostbarer Eckstein, aufs Festeste gegründet. Oder wörtlich im Hebräischen, gegründetster Gründung. So in der Fußnote der alten Elberfelder. Korrekt vermerkt. Also das bedeutet, dieser Eckstein ist gleichzeitig auch das Fundament. Also aufs Festeste gegründet oder eben wörtlich gegründetster Gründung. Eckstein und Fundament in einem. Das ist ein bisschen seltsam, oder? Weil in der normalen, üblichen Architektur der Antike der Eckstein eben unterschieden war vom Fundament, der war aufgelegt aufs Fundament. Aber beim Tempel in Jerusalem war das anders. Der salomonische Tempel wurde ja gebaut auf diesen riesigen Felsen, der heute im Felsendom ist in Jerusalem. Das ist die natürliche, kann man sagen, Bergspitze des Tempelberges, des Berges Zion oder Moria. Und dort findet man heute noch sichtbar die Spur der Südmauer. Denn der Fels ist an dieser Stelle abgeplattet. Das hat man so gemacht in der Antike. Da, wo man die Mauersteine auflegen wollte, hat man den Felsen, den Grundfelsen, eben bearbeitet. Und zwar gibt es da eine Breite von 3,15 Meter. Und das entspricht genau 6 Königsellen. Die Königselle ist ja 52,5 cm, das ist die große Elle, und die kleine Elle, die war 45 cm. Also 6 mal 52,5 gibt genau diese 3,15 Meter. Und tatsächlich in 1. Könige 6 bis 8, wo wir die Beschreibung des Salomo-Tempels haben, wird gesagt, dass die Mauern des Allerheiligsten 6 Ellen Durchmesser hatten. Also, da sieht man diese Südmauer auf dem Felsen aufgelegt, aber dann sieht man keine weitere Spur mehr. Und so muss man sich dann fragen, ja, wie sind die Mauern da verlaufen? Und ist der Felsen so, im Westen hat er eine ganz natürliche, scharfe Böschung oder Kante. und auch im Norden. Und wenn man jetzt einfach mal so auf einen Plan diese Mauer sich vorstellt, die ist entlang des Felsens gegangen und dann im Norden auch entlang des Felsens, dann gibt das ein Quadrat, oder? Und zwar von Mauer zu Mauer ergibt das 20 mal 52,5 cm. Genau. Und das ist genau nach 1. Könige 6 bis 8 war das die Ausdehnung, die Breite des Allerheiligsten. Es war ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Und so kann man also das Quadrat schön auf dem Felsen vervollständigen. Und jetzt wird klar, aha, dieser Fels ist einerseits das Fundament, denn die Südmauer des Allerheiligsten war ja auf dem Felsen aufgebaut. Aber dieser Fels war gleichzeitig auch der Eckstein. Denn die Westmauer und die Nordmauer wurde ausgerichtet nach der natürlichen Position des Felsens. Also ausnahmsweise ist da effektiv Eckstein und Fundament in einem vereinigt. Und was auch noch dann auffällt, ist der Verlauf, also entlang der natürlichen Kante des Felsens im Westen, ist parallel zur Ostmauer des Tempelplatzes, wo das goldene Tor drin ist. Und das macht klar, dass also diese Mauerlinie, dass die nach dem Felsen ausgerichtet worden war. Das zeigt eben, das war der Eckstein, nach dem dann alles Weitere ausgerichtet werden sollte. Und dann ist noch eindrücklich, wenn man jetzt von diesem Felsen, auf dem das Allerheiligste gegründet war, eine Linie zieht im rechten Winkel zur Ostmauer des Tempelplatzes mit dem goldenen Tor, dann gelangt man auf den höchsten Punkt des Ölberges. Und dort war der Altar für die rote Kuh. Die wurde dort geopfert. Das war ja das grundlegende Opfer überhaupt, denn ohne dieses Opfer, durch das die Priester gereinigt werden mussten, hätte man überhaupt keinen Priesterdienst tun können im Tempel. Und da sieht man also einen gigantischen architektonisch und auch topologischen Plan, wie da der Tempelberg mit dem Ölberg verknüpft ist und das alles eben ausgehend von diesem Eckstein, der alles festlegt. Ja, und so haben wir also in Jesaja 28 den Herrn Jesus als Eckstein und Fundament. Und sehen wir, es wird wirklich angespielt auf den Tempelberg, denn hier steht, siehe, ich gründe einen Stein in Zion. Und Zion, das ist der Tempelberg. Einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und so konnte man also auch damals im Judentum verstehen, ja, also Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, die führenden Juden werden den Messias verwerfen, aber dann wird er der Beginn werden für ein neues Gebäude, für einen neuen Tempel. Und aufgrund von Jesaja 28 wusste man, der Messias wird dann das Fundament und gleichzeitig der Eckstein sein von diesem Gebäude. Aber was für ein Gebäude? Nicht irgendein Haus, sondern Zion. Ja, und was für ein Haus?
Tempel.
Ein Tempel. Also Psalm 118 sagt im Klartext, die führenden Juden werden den Messias verwerfen, aber dann wird ein neuer Tempel entstehen. Gegründet auf dem verworfenen Messias. Und jetzt schlagen wir mal auf, 1. Petrus 2. Und da müssen wir daran denken, dass Petrus an Judenchristen schreibt. Oder heute würde man sagen, an messianische Juden. Das heißt also, Bekehrte an Jesus, den Messias, gläubigen Juden. Dass er das tut, sieht man aus Kapitel 1, Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Dieser Ausdruck, Fremdlingen von der Zerstreuung, im Griechischen steht für Zerstreuung Diaspora. Und das ist der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben. Also die Fremdlinge der quasi jüdischen Diaspora, der heutigen Türkei. An sie schreibt er diesen Brief. Und nun liest jemand bitte Kapitel 2, Verse 1 bis 8.
Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus.
Ich unterbreche kurz. Ja. Also, hier wird gesagt, dieser gütige Herr von Vers 3, zu ihm kommen die Gläubigen. Und zwar kommen sie zu ihm als zu einem lebendigen Stein. Dieser Stein ist von Menschen verworfen. Das ist eine klare Anspielung auf Psalm 118. Und dann wird aber gesagt, bei Gott ist aber dieser verworfene Stein kostbar. Und das ist eine Anspielung auf
Jesus Christus.
Ja, aber auf welche Stelle? Der kostbare Eckstein?
Ja, auf Jesaja.
Jesaja 28, genau. Und eben bei Gott ist er auserwählt, kostbar. Und jetzt wird gesagt, werdet auch ihr, also ihr gläubigen Juden, aufgebaut als lebendige Steine. Das heißt, jeder Gläubige ist ein lebendiger Stein. Mit der Wiedergeburt wird man ein lebendiger Stein. Und in 1. Petrus 1, Vers 3 wird eben ausdrücklich gesagt, dass Petrus an Menschen schreibt, die wiedergeboren sind. Die sind lebendige Steine, die kommen eben zu diesem verworfenen Stein, das ist der Herr Jesus, zu diesem kostbaren Eckstein und werden aufgebaut zu einem geistlichen Haus. Das heißt, ihr bildet zusammen einen Tempel, den Tempel Gottes. Und gleichzeitig wird gesagt, ihr seid auch heilige Priester, die eben in der Anbetung geistliche Schlachtopfer Gott darbringen. Das heißt, die Gott anbeten, indem sie von Jesus Christus, dem Opfer von Golgatha, sprechen. So bringen sie geistliche Schlachtopfer. Nicht wörtliche, aber geistliche Schlachtopfer. Jetzt bitte weiter, Vers 6.
Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden.
Jawohl, das ist ein Zitat aus
Jesaja.
Das ist Jesaja 28, genau. Weiter.
Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden.
Jawohl, das ist nur ein Zitat aus
Psalm 118.
Also jetzt wird, die beiden Stellen werden kombiniert, genauso wie wir das vorhin gemacht haben. Wir haben zuerst Psalm 118 betrachtet, dann Jesaja 28. Das macht Petrus, diese Kombination. Und zwar eben über den Begriff Eckstein. Das verbindet diese beiden Stellen. Und dann wird also gesagt, für euch gilt das, Jesus Christus ist der kostbare Eckstein. So wird er in Jesaja 28 genannt. Aber für die Ungehorsamen, das heißt, oder man kann auch übersetzen, die Ungläubigen, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Also Für sie ist er eben der Ablehnenswerte. Für sie gilt das. Und dann lesen wir gerade weiter.
Also Vers 8. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an deinem Wort oder an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind.
Jawohl. Jetzt haben wir noch ein Zitat. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Woher kommt das? Jesaja 8. Jetzt wird noch eine dritte Stelle über den Messias als Stein hinzukombiniert. Lassen wir 1. Petrus offen und schlagen wir dazu Jesaja 8 auf. Und so lernt man beim Lesen des Neuen Testamentes, wie man mit dem Alten Testament umgehen muss. Und lernt eben, wie man die verschiedenen Stellen, die von dem Messias sprechen, eben als Stein, wie man die zueinander in Beziehung setzen muss. Also schlagen wir auf Jesaja 8 und lesen Verse 13 und 14.
Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken.
Jawohl, vielleicht nehmen wir noch den Vers vorher dazu, um der Aktualität der Schweinegrippe willen.
Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken.
Ja, also eben die Menschen haben schreckliche Angst vor allen möglichen grausigen Verschwörungstheorien. Und uns wird gesagt, wir sollen nicht alles Verschwörung nennen, was andere Verschwörung nennen. Und diese Schrecken sollen wir auch nicht mitmachen, die da verbreitet werden durch alle möglichen Faktoren und Kreise. Aber wir sollen eben nicht fürchten das, was sie fürchten, und auch nicht davor erschrecken. Aber, jetzt kommt nochmals Vers 13, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht. Also wir sollen gottesfürchtig sein und nicht uns vor allen möglichen Verschwörungstheorien ängstigen. Ja, bitte, weiter.
Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems.
Jawohl. Nun, diese Stelle zitiert jetzt Petrus auch noch. Das ist auch der Messias, der Stein des Anstoßes. Das heißt, die Masse von Israel würde über ihn stolpern, über diesen Stein. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels, eben, der sie zu Fall bringt. Und dann wird der Messias weiter noch genannt. Drittens, ein dritter Name. Stein des Anstoßes, Fels des Strauchelns und dann?
Klappnetz.
Ja, Klappnetz oder Schlinge. Und viertens?
Zur Falle.
Ja, Falle oder Fallstrick für die Bewohner von Jerusalem. Also, auch hier wird nochmals betont, dieser Stein wird verworfen, nicht nur von den Führern, das wären die Bauleute von Psalm 118, sondern überhaupt den beiden Häusern Israel. Was ist das erste Haus? Was ist das zweite Haus?
Juda und Israel.
Ja, Juda und die 10 Stämme. Ja, aber waren zur Zeit Jesu, waren nicht nur die Stämme Juda und Benjamin, das Haus Juda im Land? Wieso wird hier gesagt, den beiden Häusern Israel? Wie? Ja, und nicht mal vermischt, sondern die waren auch da. Nicht wahr? Die 10 Stämme sind ja weggeführt worden nach Assyrien. Aber noch vorher gab es ja Überläufer von den 10 Stämmen zu den Südstämmen. 2. Chroniker 15, in der Zeit von Asa, kamen viele aus dem Nordreich ins Südreich, weil sie sahen, dass der Herr mit dem gläubigen König Asa waren. Und sogar noch in der Zeit von Hiskia lesen wir, wie viele aus den 10 Stämmen eben nach Süden kamen. Und so war es eben eine Tatsache, dass zur Zeit Jesu alle 12 Stämme vertreten waren im Land. Und dann wird eben auch klar, warum die Prophetin Hanna, die ja auf den Messias wartete, im Tempel betete, und sie durfte ja den Herrn Jesus etwa einen Monat nach der Geburt, als die Eltern ihn zum Tempel brachten, durfte ihn sehen. Und aus welchem Stamm war diese Prophetin Hanna? Ja, aus dem Stamm Aser. Das ist vom Haus Israel, von den 10 Stämmen. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 26 vor König Agrippa: Unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht, will sagen in seinem Tempel. Jakobus schreibt seinen Brief an die messiasgläubigen Juden, aber in Kapitel 1,1 sagt er: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Diaspora sind, in der Zerstreuung, sein Gruß. Er schreibt an die 12 Stämme. Nun, im Jahr 70 nach Christus wurden ja die Geschlechtsregisterarchive in Jerusalem verbrannt. Und das hat zu einem Problem geführt. Seither können Juden nicht mehr genau nachweisen, aus welchem Stamm sie sind, weil man diese schriftlichen Unterlagen nicht mehr hat. Und ab dieser Zeit hat es dann natürlich eine Durchmischung gegeben, der 12 Stämme untereinander. Aber es ist schon so, dass über die Generationen hinweg haben gewisse Familien, die haben eine klare Tradition festgehalten, mündlich weitergegeben. Und so gibt es, also es gibt heute sogar noch Juden, die wissen, wir sind aus dem Haus Davids. Oder noch viel, viel mehr, die wissen, wir sind Nachkommen von Aaron. Und das hat sich auch in den Familiennamen erhalten. Diejenigen, die Kohen heißen, das heißt der Priester auf Hebräisch, die kommen aus dieser Linie, aus dem Stamm Levi, aber sogar eben noch genauer aus dem Haus Aarons. Und jetzt mit den Fortschritten in der Populationsgenetik hat man sogar typische Marker auf der DNS gefunden im Y-Gen-Abschnitt. Die haben keine Auswirkung auf die Vererbung. Das ist nicht kodierende DNS, da werden nicht Proteine gebildet, aber so typische Abschnitte, die ganz markant sind für Leute, die Cohen heißen. Und so kann man also jetzt sogar über den Nachweis der Erbinformation kann man sogar zeigen, das ist ein Cohen. Und die gehen alle zurück auf einen Urvater, man schätzt etwa 100 Generationen zurück. Und das stimmt genau überein mit der biblischen Chronologie und bringt uns in die Zeit von Aaron und Mose. Also das sind plötzlich ganz neue Hinweise aus einem Gebiet, das hätte man früher gar nicht geträumt. Plötzlich kann man zeigen, ja, seht ihr, die Bibel, das ist nicht ein Märchenbuch, sondern all das mit Aaron und Mose, das sind wirklich historische Personen, genau vor 100 Generationen, so wie das die Bibel uns zeigt. Ja, und aber eben, sonst hat es so eine Durchmischung gegeben und man kann also die Stämme nicht mehr so im Einzelnen genau nachweisen. Aber Tatsache, da sind wir davon ausgegangen, es waren beide Häuser Israels im Land. Und so hat die Masse eben der Israeliten im Land hat den Messias verworfen. Er ist ihnen zum Stein des Anstoßes, zum Fels des Strauchels geworden. Zur Schlinge, zum Fallstrick. Und dann lesen wir gleich noch weiter, Vers 15. Jesaja 8, Vers 15.
Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden.
Jawohl. Wann hat sich das erfüllt? Im Jahr 70 mit dem Untergang Jerusalems, als so das Zeugnis von dem Augenzeugen Josephus Flavius über 1 Million Juden umgekommen sind. In diesem grausigen Krieg von 140 Tagen. Da wurde auch der Tempel zerstört. Und Bevor wir weitergehen, noch ein Detail. Wir haben vier Namen gefunden in Vers 14 von dem Messias, nicht wahr? Stein des Anstoßes, Fels des Strauchelns, Schlinge, Fallstrick. Aber es gibt noch einen fünften Namen. Wie?
Bürger zu Jerusalem.
Für die Bewohner von Jerusalem wird er eben eine Schlinge sein. Und in Jerusalem wurde er ja speziell eben verworfen.
Ja, aber das Erste, er wird ein Heiligtum sein.
Ja, er wird zum Heiligtum sein. Er wird zum Tempel sein. Und jetzt verstehen wir, warum der Herr Jesus im Tempel in Johannes 2 den führenden Juden gesagt hat, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und die sagen, aber an diesem Tempel ist 46 Jahre gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Aber dann erklärt uns Johannes, er sprach eben von dem Tempel seines Leibes und damit auch von seiner Auferstehung. Aber hier wird deutlich, eben alttestamentlich, dass da wird schon erklärt, dass der Messias ist der wahre Tempel Gottes. In ihm ist der dreieine Gott hier auf dieser Erde in dieser einzigartigen Weise gegenwärtig, auf eine besondere Weise gegenwärtig gewesen. Wir lesen ja in Johannes 1, Vers 14, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Wörtlich heißt es dort, weiß jemand?
Zeltete.
Das ist eine Anspielung eben auf das Zelt der Zusammenkunft, die Stiftshütte. Eben er, der Tempel Gottes hier auf Erden. Und in Kolosser 2, ich gebe die Stelle kurz an, steht, dass die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm wohnt. Und das muss man so verstehen. Leibhaftig heißt, in dem Menschen Jesus ist der dreieine Gott wohnhaft. Also Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, das ist der Vater, Sohn und Heiliger Geist, leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Und so ist er der Tempel Gottes gewesen hier auf Erden und wurde verworfen, aber dieser verworfene Eckstein, dieser verworfene Stein sollte ein Eckstein sein, aus dem etwas ganz Neues entsteht, ein ganz neuer Tempel. Und das ist der Tempel der Gemeinde. Nun natürlich in 1. Petrus 2, da schreibt Petrus an Juden. Und all diese gläubigen Juden bilden zusammen dieses Tempelhaus. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir das noch kombinieren mit Epheser 2. Dort erklärt Paulus, dass Menschen aus den nichtjüdischen Völkern, die zum Glauben gekommen sind, zusammen mit den gläubigen Juden diesen neuen Tempel bilden. Und das ist im Alten Testament nicht gesagt worden, dass es eben die Gemeinde geben wird als eine Vereinigung der gläubigen Heiden und Juden. Aber was man alttestamentlich sehen konnte, war, die Masse wird ihn verwerfen, aber es gibt einen Überrest aus dem jüdischen Volk, der eben an ihn glauben würde. Und in Verbindung mit diesem Überrest wird dann ein neuer Tempel entstehen. So wie das in 1. Petrus 2 beschrieben ist. Ihr seid ein geistliches Haus. Aber gehen wir ganz kurz weiter in Jesaja 8. Denn es ist wichtig, dass man da den Zusammenhang hat mit jedem Vers. Jetzt haben wir gesehen, Vers 15 bezieht sich auf das Jahr 70 und diese schreckliche Zerschmetterung. Und gefangen werden, übrigens damals wurden 97.000 in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Und jetzt Vers 16. Jawohl. Also versiegle das Gesetz, versiegle die Tora. Wenn eine Tora, das hebräische Alte Testament, versiegelt ist, dann kann man es nicht mehr lesen, oder? Dann kann man es nicht mehr studieren. Also mach aus der Bibel ein geschlossenes Buch für sie. Und Das ist, das deutet an die, die Verblendung und, Ver, und Verfinsterung, die über, das, über Israel kommen sollte wegen der Verwerfung des Messias. Sie würden die Bibel nicht mehr verstehen können. Also der Blick für den Messias, der ja das Zentrum der Bibel ist, würde ihnen verschlossen werden. Und die Tatsache ist 2000 Jahre rabbinisches Judentum und nur eine Kostprobe. Ich war in Daniel 9, haben wir in der Vergangenheit genau nachgerechnet, wie dort die Jahrwochen klar angeben, dass der Messias im Jahr 32 nach Christus kommen würde als Fürst. Das hat sich genau am Palmsonntag erfüllt, als der Herr Jesus nach Jerusalem eingeritten ist auf dem Esel. Bis zum Jahr 32 sollte er kommen als Fürst, aber danach würde er dann ausgerottet werden und nichts haben. Und dann würde das Volk des kommenden Fürsten kommen, erscheinen und wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, was dann im Jahr 70 geschehen ist. Alles ist ganz klar und auch in der rabbinischen Literatur, in den Kommentaren kann man lesen, dass sich das auf das Jahr 70 bezieht. Zerstörung von Tempel und Stadt. Ja gut, aber wer ist dann dieser Mann, der im Jahr 32 gekommen ist? Und Moshe ben Maimon, der größte Rabbiner im Mittelalter, im Judentum, der ist heute noch die führende Autorität in allen möglichen Streitfragen. Moshe ben Maimon hat einen Brief an eine Gemeinde in Jemen geschrieben im 13. Jahrhundert. Und da hat er gesagt, Daniel hat uns die Wissenschaft der Zahlen kundgetan, aber sie sind uns verborgen. Und es ist so, dass diese Zeiten in Daniel abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Und darum haben die Weisen gesegneten Andenkens, das sind die alten Rabbiner, so nennt man sie, die Chachamim, Sichronam, Livracha, ihr Gedächtnis sei gesegnet, die hätten gesagt, dass man diese Zahlen nicht nachrechnen soll, weil man sonst dem Einfachen ein Ärgernis bietet, das sie zu Fall bringt, wenn sie feststellen, dass diese Zeiten vergangen sind und der Messias ist nicht gekommen. Und darum hätten sie gebetet, dass diejenigen, die es trotzdem berechnen, dass deren Gemüt zerspringen soll und ihre Rechnung zunichte werden sollte. Es ist dramatisch, oder? Wenn man sich das so vorstellt. Ja, und die sagen einfach, wir verstehen es nicht. Anstatt zu sagen, ja, die Zeit ist abgelaufen und der Messias ist gekommen. Wir verstehen das nicht und man soll es auch nicht nachrechnen. Das ist genau die Illustration zu Vers 16. Binde das Zeugnis zu. Versiegle das Gesetz. Sie können es nicht sehen. Das Licht ist ihnen genommen. Aber dann heißt es unter meinen Jüngern. Also wie steht das in anderen Übersetzungen? Ja. Oder in meinen Jüngern. Das heißt also, nur die Jünger des Messias, die können die Bibel verstehen, richtig. Das ist wunderbar, oder? Also für die Masse, die den Messias verworfen hat, wird die Bibel ein geschlossenes Buch. Aber diejenigen, die der Überrest, der ihn angenommen hat, die können verstehen. Und dann der nächste Vers. 17 und 18.
Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt, und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden vom Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt.
Jawohl, wer sind denn diese Kinder da? Nun, da müssen wir einfach das Neue Testament aufschlagen, Hebräer 2. Liest jemand ab Vers 11?
Denn sowohl der,
Also, der, welcher heiligt, das ist der Herr Jesus, der Messias. Die, welche geheiligt werden, das sind diejenigen, die durch ihn errettet werden. Die sind alle von einem, nämlich die gehen alle von dem Plan des Vaters aus, von Gott dem Vater. Weiter.
Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen.
Also der Messias nennt diejenigen, die er errettet hat, nennt er Brüder. Und jetzt wird das belegt durch Psalm 22, in dem er spricht. Jawohl, das ist ein Zitat aus Psalm 22, Vers 23. Und das hat sich erfüllt, als der Herr Jesus nach der Auferstehung Maria begegnet, sagt er, gehe hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und so sagt er, ich will deinen Namen, deinen Vaternamen, kundtun meinen Brüdern. Und von jetzt an will ich in den Gemeindezusammenkünften will ich dir Lob singen. Das heißt, der Herr Jesus will durch die Gläubigen in den Gemeindezusammenkünften das Anbetungslob will er in den Herzen auslösen. Weiter.
Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen.
Ja, und das ist jetzt ein Zitat aus Jesaja 8,17. Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Hause Jakob. Und ich will auf ihn hoffen. Das ist das Zitat von hier. Das heißt also, Gott wird sein Angesicht verhüllen vor Israel. Und das ist ein ganz interessanter Ausdruck, weil in der jüdischen Religionsphilosophie wurde ja dieser Begriff geprägt nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gottesfinsternis. Und zwar weiß jemand, wer das war, dieser Ausdruck Gottesfinsternis, Martin Buber. Der hat ja die Martin Buber-Übersetzung gemacht auf Deutsch, nicht wahr? Eine Übersetzung des Alten Testamentes, die soll im Deutschen so ein bisschen die hebräische Sprachgewalt nachahmen. Und dieser Martin Buber ist dann ist vor den Nazi geflohen nach Amerika und hat dann dort Vorträge gehalten, die er später in einem Büchlein zusammengefasst hat mit dem Titel Gottesfinsternis. Und dieser eigenartige Ausdruck, den hat er selber erfunden, hat er nachgezeichnet nach dem Ausdruck Sonnenfinsternis. Ich meine, bei der Sonnenfinsternis ist die Sonne nicht weg. Sie ist da, aber sie ist verdeckt. Und er sagt, wir erleben eine Gottesfinsternis. Gott existiert, und das sagt er in einem Zeitalter des Atheismus, Gott existiert, aber er ist in der Verborgenheit. Jawohl, das ist genau das, was hier gesagt wird. Dass Gott sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt. Aber der Herr Jesus sagt, quasi in Verbindung mit den Erlösten, ich will auf den Herrn harren, ich will auf ihn hoffen. Und dann haben wir den nächsten Vers in Hebräer 2, Vers 13. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Lesen wir jetzt weiter.
Und wiederum siehe ich um die Kinder, die Gott mir gegeben hat.
Ja, das ist jetzt wieder ein Zitat aus Jesaja 8, nämlich Vers 18. Siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Das ist also der Herr Jesus, der spricht. Und all die Kinder Gottes sind ein Geschenk des Vaters an ihn. Das entspricht genau Johannes 17, wo der Herr Jesus immer wieder sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, er nennt sie immer, die du mir gegeben hast, siehe ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Also die Erlösten sind vom Vater, dem verworfenen Messias, geschenkt. Und dann sagt er, wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel. Dieser Ausdruck Leot und Lemophet kann man auch übersetzen mit Warnung und Vorbild in Israel. Das heißt, alle diese gläubigen Juden und natürlich jetzt auch alle gläubigen Nichtjuden, die mit ihnen zusammengefügt sind nach Epheser 2, diesen neuen Tempel bilden, die sind ein Phänomen für sie. Und das ist immer wieder etwas, was man erleben kann, wie Juden überwältigt sind. Da kommen sie mit echten bibelgläubigen Christen in Verbindung, sagen wir aus Deutschland oder aus der Schweiz oder wo auch immer. Und dann diskutieren die ein bisschen über die Bibel. Und dann sagt der Jude, also sie kennen die Bibel viel besser als ich. Und es ist ein Phänomen, wie ist das möglich, dass Leute, die gar keine Juden sind, die Bibel besser kennen als sie? Das erlebt man immer wieder. Das ist etwas Fantastisches. Das muss auch so sein. Eben, das ist das. Wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Ja, und dann gehen wir vielleicht noch einen Vers weiter.
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches
teilhaben. Nein, nicht in Hebräer. Da wird jetzt eben erklärt, wie der Herr Jesus eben diejenigen, die an ihn geschenkte Kinder sind, wie er sie errettet hat durch sein Werk am Kreuz. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu Jesaja 8. Der nächste Vers wäre Vers 19. Wer liest?
Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen?
Jawohl. Das ist das Problem, wenn jemand merkt, die Bibel ist mir verschlossen. Gott spricht nicht durch die Bibel zu mir. Dann ist man in der Gefahr, dass man versucht, andere Offenbarungsquellen anzuzapfen. Und das ist eben zum Beispiel der Spiritismus. Und dann wird hier gesagt, ja, und wenn sie dann zu euch sprechen, befragt die Totenbeschwörer und die Wahrsager, die da flüstern und murmeln, dann wird schon gesagt, was man als Antwort geben soll. Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Wenn ihr plötzlich da in mystischen Quellen sucht, und denken wir gerade die Kabbala, das ist ja ein unglaublicher okkulter Sumpf, der sich eben in den vergangenen 2000 Jahren im Judentum entwickelt und entfaltet hat. Man hat begonnen, okkulte Quellen anzuzapfen. Und weil man eben das Wort Gottes, die wirkliche Botschaft des Wortes Gottes nicht mehr erfassen konnte, hat man versucht, mit über Zahlenmystik und so weiter eben den verborgenen Sinn der Bibel zu erkunden. Und das geht also bis in die schwarze Magie hinein, bei der Kabbala. Nur so ein Beispiel, als Rabin, Ministerpräsident von Israel, ermordet worden war, hatte kurz vorher so eine Gruppe von Kabbalisten, hatten die ein Ritual durchgeführt, wo man eine schwarze Kerze ausbläst, in der Nähe von seinem Palast. Also genau wie Voodoo-Zauber. Aber das wird versteckt quasi unter frommem Judentum, angeblich frommem Judentum. Und dann später kam die Ermordung von Rabin. Das ist übelste Sache. Und eben beim Spiritismus geht es eben nicht nur um Fantasie, sondern da sind wirkliche Mächte dahinter, aber eben dämonische Mächte, von denen Gott uns ganz ausdrücklich sagt, in 1. Korinther 10, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Also, dann sollen wir ihnen sagen, soll nicht ein Volk sein, Gott befragen. Wenn ihr merkt, dass ihr eben den verborgenen Sinn nicht mehr erfasst, dann müsst ihr nicht in okkulten Quellen suchen und mit Zahlen da herummogeln, dann muss man zu Gott umkehren. Soll es für die Lebenden die Toten befragen? Und dann kommt Vers 20. Also Gott sagt, es gibt nur einen Weg zurück zur Bibel. Und das war ja auch das Motto der Reformation. Man gemerkt hat, wie die Kirche im Laufe der Jahrhunderte sich so unendlich weit von der Bibel entfernt hatte, haben die Reformatoren erkannt, es gibt nur einen Weg zur Erneuerung, das ist zurück zur Bibel. Das ist dieser Aufruf hier zum Gesetz und zum Zeugnis. Und das ist eben der Aufruf für das Judentum, das den Messias verworfen hat. Wirklich zur Bibel und nicht zu okkulten Quellen. Zur Bibel und zum Zeugnis, das Gott über den Messias in diesem Wort gegeben hat. Nicht wahr? Vers 16 sagt, binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz. Also das Zeugnis in dem Wort Gottes. Der Herr Jesus sagt den Pharisäern in Johannes 5 am Schluss, ihr beruft euch auf Mose, ihr beruft euch auf die Schriften und erforscht die Schriften. Sie sind es, die von mir zeugen. Also ihr müsst zurück zur Schrift und müsst erkennen, da ist der Herr Jesus bezeugt. Ihr müsst nicht sagen, wir verstehen diese Zahlen nicht und darum wollen wir das einfach nicht nachrechnen. Rechnet nach in Daniel und seht, da ist der Messias ist gekommen. Und dann wird erklärt, wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, zum Gesetz und zum Zeugnis, so gibt es für sie keine Morgenröte. Und was geschieht, wenn keine Morgenröte mehr kommt? Dann bleibt man in der Dunkelheit, in der tiefsten Finsternis. Ja, also ich finde es so eindrücklich, wie diese Verse eben einen inneren Zusammenhang haben. Oftmals kennt man eben nur Vers 14, gerade der Stein des Anstoßes, aber nicht die Fortsetzung. Und darum war es mir wichtig, dass wir da das etwas genauer angeschaut haben. Machen wir Pause und nachher kehren wir zurück zu Psalm 118. Wir kommen jetzt zurück zu Psalm 118, nach diesem Exkurs über den Stein des Anstoßes in Jesaja 8, den kostbaren Eckstein in Jesaja 28.
Darf ich nochmal fragen? Und zwar die Sache mit dem Eckstein.
Ja.
Das hast du jetzt ja schön erklärt, Roger, mit dem Stein da, also Moria-Felsen und die Bezug auf Jesus. Aber ja. Grund steht sich ein Eckstein bei einem Gebäude, wenn man jetzt einen ganz einfachen Grundriss, nämlich einen rechteckigen, annimmt, müsste eigentlich ein Gebäude früher immer vier Ecksteine gehabt haben, oder? Wenn es vier Ecken gibt, müsste es auch vier Ecksteine geben haben. Ein Eckstein bildet ja bloß eine Gebäude-Ecke.
Ja, aber eben einfach der erste Stein, der hatte quasi den ersten Rang unter allen Bausteinen und den bezeichnet man als Eckstein. Aber natürlich, eine weitere Ecke legte dann weitere Mauerlinien fest, aber dieser zweite Stein hatte dann schon den zweiten Platz. Das war dann schon Nummer zwei. Aber die Nummer eins ist wirklich der Eckstein.
Also vier mögliche Ecksteine oder mindestens vier Ecksteine ist der erste, der wichtigste.
Genau.
Kann man so sagen.
Genau. Der beginnende Eckstein. Ja. Das ist... Genauso wie es dann noch einen weiteren besonderen Stein gibt, das ist der Schlussstein,
ja,
der in Sacharja 4 erwähnt wird. Ja. Ja, gut, gehen wir zurück zu Psalm 118. Also, da wurde schon mal klar aus Vers 22, dass mit der Verwerfung des Messias etwas Neues entstehen wird. Eben weil er ja zum Eckstein wird, als Verworfener. Und da habe ich eben schon erklärt mit 1. Petrus 2, dass diese gläubigen Juden, an die sich Petrus richtet, die sollten eben ein geistliches Haus bilden, indem sie mit dem Herrn Jesus, dem lebendigen Stein, verbunden sind. Und der Herr Jesus selber hatte dieses neue Gebäude angekündigt zum ersten Mal wo? Das erste Mal, wo er in den Evangelien spricht über die Gemeinde. Das kann man sich gut merken. Es gibt zwei Stellen in den Evangelien, wo über die Gemeinde ausdrücklich gesprochen wird, die Ekklesia. Nur zwei Stellen. Matthäus 16 und Matthäus 18. Schlagen wir auf Matthäus 16. Und da geht es eben um die Gemeinde weltweit, während dann Kapitel 18 die Ortsgemeinde behandelt. Also, es geht um die Frage, was sagen die Menschen, wer er, der Herr Jesus, der Menschensohn sei. Matthäus 16, Vers 13. Und dann werden so irrige Meinungen zitiert von den Jüngern. Und der Herr fragt, und was saget ihr dazu? Und dann kommt dieses schöne Bekenntnis von Simon Petrus. Wer liest Vers 16?
Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen.
Jawohl. Also, der Herr nennt nun Petrus. Petrus. Du bist Petrus. Im Griechischen steht da Petros, und das heißt ein Stein. Und dann sagt der Herr: Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Was steht da im Grundtext für Felsen? Petra. Das ist ein anderes Wort. Und es ist so, dass in der Bedeutung überschneiden sich die griechischen Wörter Petros und Petra. Aber wenn man die Wörter so einander entgegensetzt, dann ist der Kontrast dieser, dass Petros eben das einzelne, den einzelnen Stein meint, während Petra bis hin zum das Felsmassiv bezeichnen kann. Und nun ist eben deutlich, dass dieser Fels nicht Petrus ist. Sonst hätte der Herr gesagt: Auch ich sage dir, dass du bist Petros, und auf diesen Petros will ich meine Gemeinde bauen. Das steht aber nicht. Sondern auf diese Petra, auf diesen Felsen. Und damit verweist der Herr Jesus eben auf den Felsen, den Petrus genannt hat, mit: Du bist der Christus, hebräisch der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir haben gesehen, wie das Alte Testament den Herrn Jesus eben als Fels des Strauchelns bezeichnet, in Jesaja 8. Und also auf diesen Felsen, von dem Petrus eben das Zeugnis abgelegt hat: Du bist Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, auf diese Petra wird der Herr Jesus die Gemeinde bauen. Das ist nun eben das neue Gebäude, das entstehen sollte, nachdem die Masse Israels seinen Messias verworfen hatte. Lassen wir das mal offen und kommen nochmals auf 1. Petrus 2 zurück.
Also wir könnten auch sagen, auf diesen Eckstein.
Ja, genau. Und das wird alles noch deutlicher, wenn wir nochmals 1. Petrus 2 aufschlagen. Ja, da haben wir doch eben in 2 Vers 8 gelesen. Liest das nochmals jemand?
Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind.
Jawohl, da haben wir ja schon besprochen. Das ist ein Zitat aus Jesaja 8, nicht wahr? Stein des Anstoßes und dann Fels des Ärgernisses. Und jetzt kann man dreimal raten, was im Griechischen steht hier für Fels des Ärgernisses. Petra. Also Petrus benutzt den Ausdruck Petra von Matthäus 16 ausdrücklich für den Herrn Jesus. Während er sich selbst in diesem Brief mit dem ersten Wort des Briefes wie bezeichnet? Jawohl, im Grundtext beginnt also der Brief mit Petros, ein Stein, Apostolos, Jesu Christu und so weiter. Er bezeichnet sich im Brief mit dem ersten Wort als Stein, so wie der Herr Jesus ihn genannt hat: Du bist Petros. Und den Herrn Jesus nennt er ausdrücklich mit Petra in 1. Petrus 2, Vers 8. Da bricht die ganze katholische Kirche zusammen. Ja, also ich war im Vatikan und habe gesehen, da oben in der Kuppel, im Dom, steht genau dieser Vers aus Matthäus 16, aber bezogen auf Petrus. Und die ganze Kirche sei also gegründet auf diesen Menschen, Petrus. Aber die wahre Kirche ist gegründet auf den Felsen, den Sohn des lebendigen Gottes, auf den Herrn Jesus. Ja, also das ist so Munition, die muss man bereit haben, nicht wahr, in bestimmten Momenten. Also, der Herr Jesus verheißt, dass er eben die Gemeinde, die Ekklesia, die er da nennt, meine Gemeinde, die wird er bauen auf den Felsen, eben den er selber ist. Nun, der Herr Jesus spricht da zu seinen Jüngern, das waren Juden. Aber in Epheser 2 erfahren wir eben noch mehr. Schlagen wir auf, Epheser 2. Der Epheserbrief wurde ja geschrieben an Christen, die aus dem Heidentum kamen. Sogar aus tiefstem Okkultismus. Nicht wahr? Die Artemis der Epheser wurde ja dort wahnwitzig verehrt. Und diese Göttin, das war, da muss man sich vorstellen, das war so eine Art Gespenstergöttin. Die sagten ja auch, die Magie der Artemis sei die stärkste Magie, die es gäbe. Also das war finsterster Okkultismus. Aus all dem sind die Epheser herausgekommen, haben ihre Zauberbücher verbrannt, wie wir in Apostelgeschichte 19 nachlesen können. Und dann sagt der Apostel Paulus in Epheser 2, Vers 13, nachdem er erklärt hat, ihr wart früher ohne den Messias, habt kein Bürgerrecht von Israel, seid Fremdlinge gewesen, ohne Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Und jetzt kommt jetzt aber. Wer liest?
Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede.
Jawohl. Und dann, kann noch weiter. Denn er ist unser Friede.
Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat.
Jawohl. Also, der aus beiden eines gemacht hat, damit meint er aus den gläubigen Juden und den gläubigen Heiden hat er eines gemacht. Das ist eben die Gemeinde. Und dann wird erklärt, die Zwischenwand der Umzäunung sei abgebrochen worden. Das war ja diese kleine Mauer mit einem Holzzaun darüber im Tempel zur Zeit Jesu. Mit dieser Abtrennung wurden Heiden von den Juden abgesondert. Das heißt also, Heiden durften hineinkommen in den Tempelvorhof bis zu dieser Abzäunung. Und nur Juden durften weiterschreiten. Und zwar stand sogar die Todesstrafe, offiziell von den Römern anerkannt, auf einen Heiden, der diese Abzäunung überschritt. Und jetzt sagt der Epheserbrief, Christus hat diese Trennmauer abgebrochen. Damals hat sie noch existiert, im Jahr 62. Erst 8 Jahre später haben die Römer diese dann zerstört und die ist nie mehr aufgebaut worden bis heute, diese Zwischenwand. Weil der Tempel ja nie mehr aufgebaut worden war. Sonst würde man die schon wieder bauen. Aber bisher war das ja nicht mehr möglich. Und da wird gesagt, Christus hat also diese Trennung zwischen Heiden und Juden beendet. Und jetzt lesen wir noch weiter ab Vers 17 bis 22.
Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen.
Also die Fernen, das sind die Heiden, die Nahen, das sind die Juden.
Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist.
Also wir beide, meint wieder Juden und Heiden. Weiter.
So seid ihr nun nicht mehr zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mitgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Jawohl. Also hier wird nun erklärt, eben der Tempel besteht natürlich nicht nur aus gläubigen Juden, sondern auch aus gläubigen Heiden. Aber das war ein Geheimnis im Alten Testament. Und das wird dann in Epheser 3 erklärt, dass das verborgen war in Gott. Und erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes hat Gott das dann eben geoffenbart, dieses Geheimnis der Gemeinde. Und da sehen wir nun wieder, der Herr Jesus ist der Eckstein. Und dieser Tempel ist im Wachstum, ja? Das heißt, jedes Mal, wenn ein Mensch sich bekehrt, wird er als lebendiger Stein diesem Tempel hinzugefügt. Und das geht so lange, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, um den Ausdruck aus Römer 11, 24, 25 zu verwenden. Das heißt, Gott hat eine ganz bestimmte Anzahl von Menschen bestimmt, dass sie zur Gemeinde gehören sollen. Das hat auch zu tun mit der Auserwählung und zur Vorbestimmung Gottes. Und wenn der Letzte eingegangen sein wird, aber wir wissen natürlich die Zahl nicht, dann wird die Entrückung stattfinden, der Gemeinde. Dann ist gewissermaßen der letzte Stein eingefügt, könnte sagen der Schlussstein. Und dann ist dieses Gebäude eben vollendet. Aber jetzt ist es immer noch im Wachstum. Natürlich ist uns klar, weil wir in der Endzeit leben, sind wir ganz nahe bei dem Punkt, wo dann der Schlussstein, entsprechend Zacharia 4, eingefügt wird. Aber jetzt wichtig für uns ist die Bemerkung in Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Was ist jetzt das? Jetzt haben wir doch gesehen, dass Christus das Fundament ist. Die Petra. Und wieso wird jetzt hier gesagt, die Apostel und Propheten seien das Fundament? Und bitte, der gleiche Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, der hat doch in 1. Korinther 3, Vers 11 gesagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und derselbe Paulus schreibt hier, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Ja, klar, also das macht auf jeden Fall die besondere Stellung der Apostel und neutestamentlichen Propheten deutlich. Aber ich meine, wo der Konflikt ist, warum werden die genannt Grundlage, wenn es heißt, dass Christus allein...
Sie haben doch...
Ja, also bin ich einverstanden, aber dann müsste es die nächste Reihe sein, aber...
Sie haben doch missioniert.
Richtig. Natürlich, die waren ganz am Anfang, aber in 1. Korinther 3, 11 steht, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Und jetzt steht da von dem Grund.
Aber das ist doch der Heilige Geist. Wir sind erfüllt gewesen vom Heiligen Geist und haben dadurch das Wort weitergegeben.
Ja.
Und die Propheten sind auch erfüllt und vom Geist Gottes und haben drum das Wort weitergeben können.
Also auf jeden Fall, das war vorhin gesagt worden, diese vorderste Bedeutung der Apostel und Propheten, die eben inspiriert waren, nicht nur geleitet durch den Heiligen Geist, das sind ja alle wahren Gläubigen, nach Römer 8. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Das ist ganz normal. Aber von den Bibelschreibern heißt es in 2. Petrus 1, 21, dass sie getrieben waren vom Heiligen Geist. Das ist noch viel stärker im Zusammenhang mit der irrtumslosen Verfassung der Heiligen Schrift. Aber eben, das Problem ist, ja, mein Problem ist mit dem Begriff Grundlage. Und das Ganze klärt sich an der Architektur des Tempels. Es war nämlich so, der Fels, auf dem das Allerheiligste gebaut war, ich habe bisher immer nur vom Allerheiligsten gesprochen, aber nicht von dem übrigen Tempelgebäude, oder? Ich habe gesagt, die Südmauer des Allerheiligsten war auf dem Felsen. Nun, der Fels selber ist also der höchste Punkt des Berges. Und dann in Richtung Westen geht der Fels so über eine natürliche Rampe runter und dann ist der Fels wieder eben. Und der Unterschied zwischen der Ebene des Felsens, also des natürlichen Grundgebirges, des Berges Zion, und dem höchsten Punkt, das ist ungefähr 3 Meter Differenz. Kann man sich das vorstellen? Also im Prinzip ist das Niveau des Allerheiligsten 3 Meter höher als das übrige Niveau. Und natürlich, der Herr Jesus als der Fels ist nicht nur eben dieser Fels im Allerheiligsten, sondern überhaupt das ganze Grundgebirge des Berges Zion, das ist der Herr Jesus. Im Hebräischen gibt es 2 Wörter für Fels, Zur und Sela. Zur ist der Felsblock und Sela ist das Felsmassiv. Und beide Ausdrücke werden im Alten Testament für Gott verwendet. Also es gibt Stellen, wo er genannt wird, der Fels, aber im Hebräischen sieht man, das ist Zur. Und an der Stelle, Sela. Ja. Und so ist der Herr Jesus also sowohl der Zur als auch der Sela. Und nun, im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus war auf dem Niveau unterhalb des Allerheiligsten waren riesige Bausteine aufgelegt, die füllten das Niveau auf 3 Meter. Und so war der Fels im Allerheiligsten war nur 3 Finger breit höher als das Niveau des Heiligen. Nicht wahr? Das Allerheiligste auf dem Felsen. Und dann kommt das Heilige davor, dazwischen der Scheidevorhang. Und das war also 3 Finger breit tiefer gelegen. Aber diese Auffüllung von 6 Ellen Höhe, das symbolisiert die Apostel und Propheten. Die sind nicht die Felsgrundlage, das ist nur Christus, aber sie sind die erste Steinlage auf dem Felsen, aber das wird dann eben auch mit dem Wort Grundlage bezeichnet, Epheser 2,20. Aber da haben wir eine wunderbare Illustration, was das bedeutet, die Grundlage. Der Jesus sagt, Petrus, du bist Petros, nicht du Petra. Petros, ein Stein, aber einer der ersten Steine, eben die aufgelegt wurden, quasi um das Niveau aufzufüllen. Und dann, wir alle sind so irgendwo Mauersteine, ziemlich hoch oben, oder? Weil wir sind alle im 20. Jahrhundert erst geboren worden und haben uns erst dann bekehrt. Ja, und jetzt können wir aber noch etwas Schönes sehen. Wenn die Apostel und Propheten die Grundlage sind, die legt man ja nur unten. Und übrigens im Hesekiel-Tempel wird ausdrücklich diese Auffüllung erwähnt, noch für den 3. Tempel. Und die wird angegeben mit 6 Ellen. Und das entspricht eben genau diesem Niveauunterschied, den man abmessen kann zwischen dem Felsen und dem Gebirge davor. Das ist also von den Maßen her absolut übereinstimmend mit der Realität. Und jetzt, heute gibt es Leute, die sagen, ja, in der Endzeit gibt es eine neue Geistesausgießung und das Feuer wird kommen und nicht wahr, Stichwort Feuerkonferenz und so, und Gott stellt das Amt der Apostel und Propheten wieder her. So ein Unsinn. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden an Pfingsten und er ist geblieben. Wenn man heute betet um eine neue Geistesausgießung, ist das eigentlich eine ja, ich will es weniger hart ausdrücken, weil das will ja niemand. Niemand will den Heiligen Geist beleidigen, aber eigentlich ist es eine Beleidigung, weil man sagt, ja, wo ist die Kraft des Heiligen Geistes? Dabei ist er da. Also man verachtet das Wirken des Heiligen Geistes. Natürlich, das will niemand, aber man muss sich bewusst sein, wenn man etwas Falsches sagt, was das beinhaltet. Vielleicht erschreckt man dann einmal und was habe ich eigentlich da gesagt? Ist ja gar nicht richtig, der Heilige Geist ist da. Und wir dürfen nicht um eine neue Geistesausgießung beten, er ist ja da. Aber bei der Entrückung wird der Heilige Geist mit der Gemeinde weggehen. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und der Jesus sagt, ich komme bald. Der Heilige Geist und die Braut werden weggehen und dann kommt die große Drangsalszeit. Und in Joel 3 steht dann, nachdem in Kapitel 2 die Drangsal beschrieben ist, danach werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Jünglinge werden weissagen und so weiter. Ja. Ja. Ja, und sogar ist Gericht und das Zurückfallen ist sogar eine Auswirkung von bösen Geistern. Okay. Ja, genau. Jesaja 28. Nein. Ist zu riskant. Ja, genau. Genau. Aber was jetzt vom Bild her deutlich wird, ist also, diese Grundlage ist unten und die wird nicht nochmals da kurz vor dem Schlussstein nochmals gelegt. Also es gibt keine neuen Apostel und Propheten, brauchen wir nicht. Das Zeugnis der Apostel und Propheten haben wir in der Heiligen Schrift. Und darauf baut die Kirche auf, die wahre Kirche, seit 2000 Jahren. Und Judas schreibt im Judasbrief von dem ein für allemal den Heiligen überlieferten Glauben. Das ist das Zeugnis der Apostel und neutestamentlichen Propheten in der Bibel. Aber eben, weil wir ausgegangen sind vom Eckstein, von der Grundlage, von dem geistlichen Tempel, war es mir wichtig, das zu erklären, was ist die Grundlage der Apostel und Propheten. Das ist diese Steinauffüllung im Heiligen des Tempels, aber eben auf dem wirklichen Fundament, das der Herr Jesus ist. Ja? Jawohl.
Was ist da genau gemeint?
Das Israel Gottes, das ist der Überrest aus Israel. Und dieser Überrest aus Israel wird ja auch in Römer 9 erwähnt. Paulus erklärt, zu allen Zeiten hat Gott einen Überrest gehabt, wenn Abfall da war. Also auch zur Zeit von Elia. Elia meint, er sei der Einzige. Und Gott sagt, ich habe mir 7000 übrig gelassen, die dem Baal das Knie nicht beugen. Und dann sagt er in Römer 9, darum gibt es auch heute, in der heutigen Zeit, einen Überrest nach Wahl der Gnade. Also alle die Juden, die sich in den vergangenen 2000 Jahren bekehrt haben, die gehören zur Gemeinde. Aber in Bezug auf Israel sind sie ein Überrest des Israel Gottes. Und als Israel Gottes gilt für sie Jesaja 8, wo wir gelesen haben, wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel. Gerade in der Zeit, in der Gott sein Angesicht vor Jakob verbirgt. Aber eben dieses Israel Gottes ist verbunden mit allen wahren Gläubigen aus den Heidenvölkern und zusammen bilden sie die Gemeinde. Und wichtig, vor Gott hat man als Jude keine Vorrangstellung. Und darum steht dann in Galater 3 am Schluss, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. Also das sind verschiedene Blickwinkel, nicht wahr? Vor Gott ist kein Unterschied, aber trotzdem kann man sagen, das ist ein bekehrter Jude, nicht wahr? Genauso wie dort steht, da ist nicht Mann und Frau. Aber trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir sind nicht von Gender Mainstreaming, ja? Das ist eine so gottlose Bewegung, die Unterscheidung der Geschlechter aufbrechen, aufweichen und zerstören will. Nein, die Unterschiede von Mann und Frau haben auch in der Gemeinde nach wie vor ihre volle Bedeutung. Aber vor Gott hat ein Mann nicht eine höhere Stellung in der Erlösung als eine Frau. Ja, genau. Ganz genau. Ihnen wird gesagt, ihr wart einst nicht mein Volk, weil Hosea hat zu Israel gesagt, ihr seid nicht mehr das Volk Gottes. Lo Ami. Aber sie werden dann einmal wieder Ami, werden mein Volk. Und die bekehrten Juden, die sind bereits jetzt wieder Gottes Volk. Genau. Ja, so geht alles schön auf. Ja, gehen wir zurück zu Psalm 118. Also wir sehen, was da für ein Potenzial in einem einzigen Vers drin ist. Und nun, jetzt haben wir gesehen, eben der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und damit ist eben schließlich der ganze Plan Gottes über die Gemeinde Realität geworden. Obwohl ein Geheimnis im Alten Testament, dass Juden und Nichtjuden zusammengefügt werden. Und jetzt liest man natürlich den nächsten Vers mit ganz anderen Augen. Wer liest? Vers 23.
Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen.
Jawohl. Also das ist Gottes Weisheit gewesen, diese Pläne zu gehen. Das erinnert richtig an Römer 11 am Schluss, wo es heißt, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Wege und unausspürbar seine Gerichte. Dann haben wir gefragt, wer war der Mitberater von Gott? Nein, niemand. Es ist von ihm ausgegangen, aber in unseren Augen ist das alles ganz wunderbar. Wie das gegangen ist mit der Verwerfung durch Israel, aber Gott hat sie nicht dazu bestimmt. Sie mussten ihn verwerfen. Aber Gott wusste, es würde so geschehen und dann hat er den Plan der Gemeinde realisiert. Wunderbar in unseren Augen. Und dann Vers 24, liest nochmals jemand.
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Seien wir fröhlich und freuen wir uns in ihm. Ach Herr, hilf doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet.
Jawohl. Also, jetzt in Vers 26, steht es bei allen so, gesegnet, der da kommt.
Gesegnet sei.
Gepriesen, jawohl. Ja, ich frage darum, weil gesegnet sei, der da kommt, heißt Baruch Haba. Und das ist im Hebräischen der normale Ausdruck, um zu sagen, willkommen. Also, wenn jemand auf Besuch kommt, man öffnet die Tür, dann sagt man Baruch Haba. Und lässt den Besucher hereinkommen. Gesegnet sei, der da kommt, hat er den Sinn von willkommen. In der Mehrzahl, Bruchim Habbaim, gesegnet sind die Kommenden. Also willkommen, wenn mehr als einer auf Besuch kommt. Und so ist dieser Satz eigentlich ein Willkommensgruß. Also Baruch Haba Beshem Adonai, das heißt willkommen, der da erscheint im Namen des Herrn. Und das hat ja die Volksmenge gerufen an Palmsonntag. Palmsonntag wird in allen vier Evangelien beschrieben. Dieser Tag ist so wichtig, weil es war der 173.880. Tag nach dem Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem von Artaxerxes. Da haben sich diese 69 Jahrwochen erfüllt und der Jesus reitet nach Jerusalem ein. Die Volksmenge sagt, Baruch haba b'shem Adonai. Willkommen! Der Messias ist willkommen! Und er reitet nach Jerusalem hinein, aber beim Hineinreiten weint der Herr Jesus über Jerusalem und sagt, hättest du doch an diesem deinem Tag erkannt, was deinem Frieden dient. Lukas 19. Was ist das, dieser dein Tag? Das ist der Tag Jerusalems. Der Tag Jerusalems, was ist das? Das ist eben dieser spezielle Tag von Jerusalem, wo der Messias kommen sollte als Fürst. Merken wir, das gibt diesem Tag so ein ganz besonderes Gepräge. Wir haben diesen Tag, an dem Artaxerxes den Erlass gab, Jerusalem wird wieder gebaut werden. Und genau 173.880 Tage war der Messias da. Und die Volksmenge sagt, Baruch haba, beshem Adonai. Und dann haben sie auch gerufen, Hosianna, oder? Und das ist das aus Vers 25. Auf Hebräisch heißt es da, bitte doch, gib doch Rettung, bitte Herr, rette doch. Das ist Anna Adonai, Hoshi Anna. Also rette doch ist Hosianna. Hosianna ist eben die griechische Aussprache von Hebräisch Hosianna. Das kommt daher, im Griechischen gibt es keinen Sch-Laut. Und darum musste man, wenn man im Neuen Testament, in den Evangelien, das hebräische Hosianna aufschrieb, musste man eben ein S nehmen. Und das gibt dann eben Hosianna. Genauso wie Yeshua gibt auf Griechisch Jesus. Oder? Das wird ein S-Laut. Und die Griechen haben gerne hinten noch ein S angehängt. Darum haben sie gemacht aus Jesaja, Jesajas, aus Elia, Elias, aus Mose, Moses und aus Jesu, Jesus. Ja, und da haben wir also dieses Wort Hosianna, das, was sie gerufen haben. Gib doch Rettung, also der Messias wird willkommen geheißen und man bittet ihn, dass er jetzt Israel hilft, Israel befreit, Israel erlöst. Das war dieser wunderbare Ruf. Und dann parallel heißt es dann, bitte Herr, rette doch, ist Hosianna, Hosianna, bitte Herr, gib doch Wohlfahrt. Oder wie ist das übersetzt? Gib doch Gelingen. Das ist Hatzlichanna. Also das ist parallel. Hosianna, Hosianna, Hatzlichanna. Das ist der parallele Ausdruck. Also der Vers klingt so auf Hebräisch. Anna Adonai, Hosianna, Anna Adonai, Hatzlichanna. Das klingt schön, ja? Ja, das ist so ein richtiger, ein Hilferuf, aber ein freudiger Hilferuf, muss man sich vorstellen. Die ganze Volksmenge hat so gerufen nach diesem Wort. Überall hört man Anna, 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 Anna Adonai Hashianna, Anna Adonai Hatzlichanna. Und dann Baruch haba b'shem Adonai, gepriesen oder willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, so ein Volksauflauf, die Leute sind in Fahrt gekommen, aber der Herr Jesus sieht, das ist alles nur äußerlich. Und darum weint er am Tag Jerusalems. Und er wusste, und er sagt in Lukas 19, Tage werden kommen, da man einen Wall aufschütten wird und man wird eben Jerusalem zerschmettern. Und tatsächlich, 5 Tage später, hat die Volksmenge vor Pilatus geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und wie ist das geschehen? Die Führer haben das Volk aufgewiegelt. Und die haben das Volk drehen können. Ich war in der Pause, hat jemand gefragt, wie ist das gegangen? Wie konnte das drehen? Die hatten keine Medien. Braucht es nicht unbedingt. Kann das Volk auch anders drehen. Und die haben, das lesen wir wirklich in den Evangelien, dass sie das Volk aufgewiegelt haben. Und die haben sich so wie sie in Fahrt gekommen sind an Palmsonntag, kamen sie an Karfreitag auch in Fahrt. Und haben die Kreuzigung gefordert. Und der Herr Jesus hat dann auch noch, als er nach Golgatha ging, hat er auch gesagt, ihr Töchter Jerusalems, weinet über euch und eure Kinder. Wenn man dies an dem grünen Holze tut, was wird an dem dürren geschehen? Wenn man sich vorstellt, das war im Monat Nisan, die Kreuzigung. Und wann kam der Untergang Jerusalems im Jahr 70? Wie? Nein, im Monat Nissan. Im Monat Nissan. Im Passamonat. Der General Titus ist ja im Frühjahr 70 nach Israel gekommen. Und dann stand das Passa bevor. Und da gingen alle Juden aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um die Passalämmer zu schlachten. Und da hat er gewartet, bis die alle in Jerusalem drin sind. Josephus Flavius sagt, die Stadt war zum Bersten voll mit 2,7 Millionen Menschen. Und als die drin waren fürs Passafest, also an diesem Fest wurde der Herr Jesus gekreuzigt, und als sie drin waren, hat er den Belagerungsring definitiv geschlossen und die Stadt vernichtet. Mit über 1 Million Toten. Das ist ganz dramatisch, wenn man sich denkt, sich wirklich vorstellt, das geschah in der gleichen Zeit auch beim Passa. Da, wo der Herr Jesus eben zuerst oberflächlich willkommen geheißen wurde, eben dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Natürlich, dieser Tag Jerusalems war der Tag, den der Herr gemacht hat, dieser 173.880. Tag von Daniel 9. Aber die Freude war alles oberflächlich. Das hatte keine wirklichen Wurzeln. Und darum, es drehte ein paar Tage später. Und so geschah es dann im Jahr 70. In der gleichen Zeit, in Verbindung mit dem Passa, kam die Katastrophe über Jerusalem.
Eine Frage.
Ja?
Kann man sagen, dass an einem Sonntag auch der Tag war, an dem das Reich Gottes angebrochen ist? Weil es gibt ja Aussprüche vom Herrn, wo er sagt, die Jünger sollen ausgehen.
Ja. Ja, also nein, man kann nicht sagen, mit Palmsonntag hat das Reich Gottes begonnen, sondern der Jesus beginnt ja seine Predigt 3 Jahre davor und er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und er sagt dann in Lukas 17, das war ja auch noch vor Palmsonntag, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil er, der König, da war, war gewissermaßen in seiner Person das Reich da. Ein Louis XIV konnte sagen, und das eigentlich zu Recht, l'état c'est moi, der Staat bin ich. Also der König repräsentiert das Reich. Das Reich Gottes war eigentlich, hat angebrochen mit dem, dass er gekommen ist und dann auch angekündigt hat, eben, dass alle sich jetzt bereit machen sollen, um dieses Reich zu erleben. Aber dann wurde er verworfen. Ja, gut, dann schließen wir an dieser Stelle und dann werden wir im neuen Jahr weiterfahren mit messianischen Stellen im Prophet Jesaja.